Parallel mit dem Gesagten geht einher, dass ich der Freiheit wegen nicht vorschaute, wie ihr euch zu einem Heiligkeitsanteil stellen würdet. Die Hohe Schule will, dass ein Kind seinen Anteil ewig als das Eigentum der Gottheit anerkennen soll, in welcher Anerkenntnis der werkgemäße Schutz desselben ruht. Erst in dieser beschlossenen Verwahrung gipfelt jene Möglichkeit des ganz vertrauten Verkehrs. Denn bin ich die pure Heiligkeit, können ihre Träger auch in meine Innerheit gelangen und dort ewig zu Hause sein. Solche Erkenntnis angewendet, bringt das Doppelband Urvater und Urkind zustande. Das ist vorgesehen, doch nicht vorbestimmt. Nichts soll davon eine unabänderliche Folge haben. Dennoch kann und soll die Vorschau eine Tatsache sein. Dazu gehört, dass die Kinder über die ihnen überlassenen Werkdinge selbst entscheiden. Hier besonders über jene Heiligkeitsanteile an das Kindervolk. Würde ich dem Anteil gegenüber Selbstschutz sein, so handelte es sich um ein Spiel, das meinem Element Erde nicht entspricht. Die Heiligkeit wäre dann die ewige Barriere für das Geschöpf. Erst mit einer Übergabe von mindestens einem Grundanteil können freigeborene Kinder ihre selbst zu gestaltende Verbindung mit Ur herstellen. Hierin liegt das Höchstziel aller Seligkeiten. Wie hoch seid ihr an meinem Gut beteiligt? Darum versteht es wohl, dass der Schutz der Heiligkeit durch Kinder nur euren Werkanteil umfasst und ferner, dass er in der Anerkenntnis ruht. Ur allein ist die Heiligkeit. Dass ihr euch immer nur als ihre Träger seht, jenem Sinn entsprechend, wie ihr aus mir hervorgegangen seid. Die Notwendigkeit, Hauptgruppen zu bilden, habt ihr erkannt. Denn so kann jedes kleinste Kind den Heiligkeitsanteil durch ehrerbietige Anerkenntnis schützen. Dieser Art ist bei etwa eintretendem Fall der Schutz gegen Abwegige herzustellen, was höchst wichtig wäre. Dazu eignen sich im Voraus jene, die vorwiegend der Priesterwesenheit entspringen, was mit der Oritam-Gruppe auch gegeben ist. Als vier Wächterengel steht ihr an den vier Ecken meines erhabenen Stuhles und heiligen Herdes, dem Hochsitz meiner Urpersönlichkeit. Uraniel denkt, warum ich dazu nicht Sadhanas erstes Kinderpaar erwählte. Hört zu. Sadhana sollte als der Spiegel meines Wesens vier Kinderpaare zeugen. Da die drei ersten im Symbol den Schöpfer, Priester und Gottteil bilden, so fehlt ja ein Hauptteil für das freie Wille-Anrecht. Darum kann ihr viertes Kinderpaar, von dieser Folge ausgehend, ordnungsgemäß die Aufgabe übernehmen, meinen Vaterteil zu vertreten. Dieses umso mehr, da im Tat-Urjahr mein Gottprinzip regierend ist, wie im Gedanke-Jahr das Schöpfer, im Wort-Jahr das Priesterprinzip es waren, während das Vaterprinzip rein zyklusmäßig erst im Folgejahr erscheint. Trotzdem ergab mein Grundaufbau die gesamte Wesensoffenbarung, die mit sich brachte, dass ich zum Vorteil meiner Kinder dem Tat-Urjahr das Vaterprinzip vorausstellte. Daher die Vorerwählung des siebenten Fürsten, die Wahl von Sadhanas viertem Kinderpaar zum Wächteramt und noch manches mehr. Alles das entnahm ich dem vierten Jahr, dem Jahr der Folge, und gestaltete es, soweit möglich, zu eurer hohen Seligkeit voraus. Auf diese Weise kommen die tragenden Eigenschaften vereint zum Einsatz, damit die bestimmenden Eigenschaften kein Übergewicht erhalten, somit nicht das erste Fundament. Eure eigenpersönliche Vollendung wäre sonst eine Fraglichkeit. Es ist aber ernstlich so. Aus dem Schoße meines Schöpfertums seid ihr gekommen. Im Herzen eures Vaters sollt ihr die Vollendung finden. Der Vater regiert die Herzen, Gott den freien Willen, der Priester das Erkenntnisvermögen und der Schöpfer erhält euer ganzes Wesen aus dem Ursprung meiner unendlichen Elemente. Meine Wächterengel, nehmt nun eure Weihe hin, haltet eure Hände ins heilige Feuer des silbernen Tellers und empfangt die Zeichen eures Amtes. Als Oritamhaka das Wort befolgen, wird ein weißer Stein sichtbar, darin graviert ausgebreitete Flügel, Sinnbild der Stärke, die wie Adlers, in Klammer Offenbarung 4,7, Fittiche zur urgewollten Vollendung sich erheben. Perutamlaya erhalten einen roten Stein, mit einem Angesicht, das dem des wundersamen Jünglings gleicht, ein Zeichen Gottes, in dem sich einst sein Opferweg enthüllt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, in Klammer Matthäus 28, 18. Welch wunderbare Deutung! Geduld und Liebe, die eine zeugt den Sohn, die andere ist der Sohn. Makarat, Marida, bekommen einen gelben Stein mit dem Signum Horn des Heils und ein Horn darin. Ja, die Priesterlehre bringt das Heil. Wer ihr Wort beachtet, dem fließt Kraft aus Ernst und Weisheit zu. Eine gute, eigene Erkenntnis. Ur braucht nichts zu enthüllen. Rayutam Ralgar erhalten einen blauen Stein, darauf ein Löwenhaupt mit zwei feurigen Augen, und mit der Inschrift Ur sieht alles. Das Wechselbild der Wächter für das Werk ist die höchste Bündnisgnade. Jubel und Ehrfurcht sind der Dank. Ur heißt die Wächter, ihre Stühle einzunehmen. Die Fürsten bleiben bis zum Handlungsende stehen. Je zwei Paare der Ältesten als dritter Reichspfeiler erhalten ihre Zeichen von einem Grundstrahl. Sadanas und Gabriels Kinder sind für Güte, Demut, Reinheit eingesetzt im Zeichen Ursonne, Flamme und Taube. Uraniels und Michaels Kinder für Gnade, Freiheit, Wahrheit im Zeichen Bundesbogen, weißes Pferd und siebenzackiger Stern. Zuriels und Muriels Kinder für Langmut, Friede, Erkenntnis im Zeichen Urs, Mantel, Palme und Werkbuch. Alaniels und Raphaels Kinder für Sanftmut, Freude, Hingabe im Zeichen Lamm. Zwei Rosen und vier geteiltes Herz. Die Zeichen sind in Silber auf Goldsteinen dargestellt. Nachdem sie auch gesegnet wurden und die Plätze wieder eingenommen haben, sagt Ur zu allen Gruppen. Nun stehen die drei ersten Pfeiler fest, und der vierte soll bald folgen. Der aus euch Ältesten hervorzugehen hat. In der Zahl ist er die einzige Ausnahme, jedoch ein Grundsymbol für das Kindervolk im Taturjahr. Es sollen 144.000 Befehlsengel ihr Leben haben. Ihr seid erstaunt. Besonders Sadhana fragt nicht falsch. Bin ich das Schöpfungskind und darf als solches bloß vier Paare schaffen? Wo bleibt mein Sonderrecht? Wo das Recht der Fürsten? Ich aber frage, seid ihr meine Kinder? Ein Ruf hallt durch das Heiligtum, ertrinkt das Licht der Sonne und gibt es dem zurück, der auf dem Stuhle sitzt, in Macht und Majestät. Ja, ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, dir danken wir, loben, preisen und beten dich in Andacht an. Wir sind ewig deine Kinder, denn du hast uns das Kindbewusstsein eingepflanzt. Ur ist ewig unser Schöpfer, Priester, Gott und Vater. Wahrlich ein Bekenntnis, das Ewigkeiten füllt. O, wie strahlt sein hehres Angesicht in unnennbarem Glanz. Wie bricht aus seinen sanft dunklen Augen das Licht hervor? Wie hebt er seine Hände hoch mit einem noch unsichtbaren Diadem, das allen seinen Kindern werden soll? Und er spricht: Seid urgesegnet, dass ihr dies an meinem hohen Stuhl bekennt. Aber noch eine Frage ist zu stellen. Sadhana und die Fürsten zeugte ich aus unmittelbarer Macht und gebar sie mir aus dem urpersonhaften Geist. Ihr andern habt das Dasein aus den Ersten. Glaubt ihr Wächter und Ältesten, dass ihr dennoch meine Kinder seid? Ja, liebevollster Vater, antworten sie im Chor. Auch uns hast du das Lebenssein geschenkt. Wir gingen zwar von deinen Ersten aus. Dem Inneren nach haben wir ewig unser Leben nur aus dir, gleich deiner lieblichen Sadhana und deinen starken Fürsten. Darum, allheiliger Ur, bleiben wir ewig deine eigenen Kinder. Auch ihr seid gesegnet, Wächter und Älteste. Euer aller Zeugnis wird zur Macht, daran ein Fall sich stößt und durch den Stoß zur Einsicht kommt. Ja, alle Kinder sind mein, ihr und die Nachkommenschaften. Darüber hinaus gibt mein Segen euch Folgendes. Alle von Sadhana geborenen Kinder, deren Nachkommen und sich fortpflanzenden Gruppen sind insgesamt ihre Kinder. Ich bin die Urwurzel des Kinderreiches. Sadhana und die Fürsten sind die 8 Hauptwurzeln. Und jede Gruppe kann ihre folgenden Gruppen als eigene Kinder bezeichnen. Die Hauptsache bleibt, dass jedes sich als mein Kind erkennt und mich allein als seinen Vater anerkennt. Alles nimmt den hochgesegneten Weg durch meine Lebenselemente. Anerkennt meine Hinweise, was den Zweck verfolgt, meine gerechten Bedingungen mit eurem freien Willen an- und auszugleichen. Die 144.000 Kinder müssen im Sinne der Tat, dem Element Erde und meinem dritten Wesensteil als die große Grundgruppe aus den Ältesten hervorgehen. Allein auch diese große Gruppe soll nach den dem Tat-Urjahr gestellten Aufbauzahlen handeln. Es kommen die Zahlen 3, 4 und 7 in Betracht. Wer die Verbindung mit mir anstrebt und sie bewahrt, wird leicht seine vorgesehene Grundordnungszahl erkennen. Die zuerst eingesetzte Eigenschaft Ordnung fundiert das Ziel. Doch sie geht, zwar nicht ganz ersichtlich, weil das Ursein betreffend, auch die Werkkrönung der Liebe aus der Barmherzigkeit hervor. Nun baut die heilige Stadt auf. Kraft und Fähigkeit habt ihr zur Genüge, und es wird sich zeigen, inwieweit ihr des Reiches Pfeiler seid. Hernach werde ich euch wieder ins Allerheiligste berufen. Empfanget meinen Schöpfer Segen. Freudig eilen alle an ihr Tagewerk. Die Fürsten erbauen im Ring ums Heiligtum 7 Häuser, im Viereck dazwischen die Wächter, 4 quadratische Türme, deren unterer Teil den Fürstenhäusern gleicht. Im weiteren Geviert schaffen die Ältesten sich ihre Häuser, von wo aus bis zur ersten, schon bekannten Lichtmauer ein weites Feld verbleibt. bestimmt für 144.000 Häuser. Die Mauer erhält 7 Türme. Weit vorgelagert ersteht eine zweite Mauer mit auch 12 Toren, den Grundstrahlen entsprechend. Jedes Tor hat 2 Türme, wie je 2 Älteste zu einem Grundstrahl gehören. Im zweiten Raumring bestimmen sie, die dort kreisenden 24 Sonnen zu Zentralsonnen. Die Ältesten nehmen sie ein und erschaffen daselbst ihre Sonnenhäuser, Brunnen, Haine und Tiere nach der Grundbildung. Die 144.000 Sonnen des dritten Ringes nennen sie Kreissonnen und bilden dahinter eine dritte, gewaltige Mauer mit 144.000 Türmen, jedoch nur mit 24 Toren, entsprechend den kommenden Befehlsengelgruppen. Eine vierte Mauer, deren es noch nicht bedarf, erschauen nur die Fürsten. Sadhana hat an allem ihren guten Werkanteil. Sie nimmt sich vor, die Atarois ähnlich zu gestalten. Nun will sie im Zentrum, beim Heiligtum, für sich auch ein Haus errichten. Denn wenn alle Ersten eines haben, wird sie doch ebenfalls ein Recht dazu besitzen. Gabriel deutet liebreich lächelnd auf das Heiligtum und Raphael sagt: Des Vaters ureigenes Haus ist dein Haus. Hochgesegnet kannst du es doch ohne Ruf betreten. Auch die übrigen Fürsten weisen auf die Nichtigkeit ihres Wunsches hin. Obwohl sie gerne eines hätte, hält sie sich zurück. Allmählich herrscht die Freude vor, das Heiligtum als ihr Haus anzusehen. Die Ältesten betreten ihre Häuser nicht, auch die Wächter nicht die Türme. Alle warten, bis Ur sie gesegnet hat. Die Zeugung der 144.000 geschieht, ihre Belehrung, die von den Fürsten vorgenommene Vorberufung, die Einnahme des dritten Sonnenringes. Und so ist die Zeit herbeigekommen, wo Urs Stimme ruft. Alle treten in den Vorraum ein. Ur steht inmitten vor dem zweigeteilten Vorhang, im priesterlichen Gewand, die Krone mit dem Kreuzzeichen im vorderen Felde auf dem Haupte. So erwartet er die Seinen. Eine unbekannte Heiligkeit geht von ihm aus. Der Strom ist gewaltig, den Urs hehrer, noch nie so stark wahrgenommener Anblick erweckt, der ihre Herzen erzittern, ihre wesenhaften Körper erschauern, sie am Eingang niederfallen lässt. Ja, sie sehen Ur als erhabenen Hochpriester Melchisedek, als kaum zu fassenden Immanuel. Und doch ist es der Vater, der in die Falten des schweren, kostbaren Vorhanges greift, dass er sich teilt und das Allerheiligste öffnet. Sie staunen sehr, zumal die Ersten, die es in den erlebten Schöpfungstagen oft genug betreten durften. O ja, es ist noch das Heiligtum mit allen Symbolen und Geräten, kommt ihnen aber unermesslich größer vor. Sie sehen die engere Wirklichkeit der Mauern wie ohne Grenzen. Im Herzen erfragen sie das Rätsel. Ur lächelt, jenes wundersame, sanfte Lächeln, das ein heilig gutes Antlitz den Kindern besonders nahe bringt und das sie oft zu Tränen rührte. Und prächtig ist alles ausgeschmückt. Raphael kann nicht mehr warten, bis Ur redet. Nahe hin tritt er vor ihn, kniet nieder, birgt sein Gesicht in den Saum des heiligen Priestergewandes und schaut nach einer kleinen Weile wieder auf. Wie er aber so nahe die herrlichen Augen sieht, da schlingt er jäh seine Arme um die ganze heilige Gestalt. Seine Liebe nimmt Zuflucht bei dem, der aller Kinder höchste Liebe ist. Und der Engel sagt: Hochpriester Melchisedek, du hast dich weihevoll offenbart, und deine Priesterwürde umschließt nebst dem Schöpfer, Priester und Gott, auch den Vater. Ja, als Vater stehst du mitten unter uns und freust dich über unser vollbrachtes Werk. Sieh, auch unsere Liebe ist ein Freudenfeuer. Stündest du aber jetzt ganz ungedeckt in deinem Liebefeuer da, so würde eine Schranke aufgehoben, die noch einzuhalten ist, wenn Vater und Kind die wahre Verbindung erlangen wollen, wie du dieses vorgesehen hast. Mit Recht zogst du darum über deine Liebe das Gewand des Priesters und vor unsere Liebe stelltest du die Ehrfurcht hin. Dank sei dir dafür. Uraniel bat dich einst um ein größeres Herz, weil wir damals schon die Fülle deiner Gnade kaum erfassen konnten. Um was, o allheilige Ur, soll ich dich heute bitten? Damit wir das unaussprechlich hohe Erbe nehmen und verwahren können, was du als heilig guter Vater uns bereitet hast. Als deine Geschöpfe können wir diesen Reichtum zwar entgegennehmen, mit unserem Geiste tragen und mit unserem Seelenwesen wohl erhalten. Ich muss bekennen: Heiliger Herr, wohin mit all den Gaben? Bedenke, wir sind Splitter dessen, was du bist. Noch bleibt unser Kindsein übrig, das wir der Herrlichkeit des Augenblicks opfern könnten. Und da, o Vater! Raphael schlingt abermals seine Arme um den Heiligen und weint. Auch als reinster Engelsgeist kann er nicht sagen, was ihn bewegt. Und Ur? Was bewegt ihn? Das kündet keine Erdenzunge, nur eine Liebe. Aus dem Aufbaugefäß der Schöpfungstage zum Dominanten geworden, fast etwa das Geschehen. Ur neigt sich nieder, um seinen teuren Raphael nicht nur zu segnen oder aufzurichten, oh nein. Die starken Vaterarme tragen ihn bis hin zum Thron. Durch den geöffneten Vorhang sehen alle. Der liebe Fürst ruht am Herzen Urs, im Schoß der Weisheit und des Ernstes. Ein starkes Band geht zu den Harrenden, und mit einem Male fühlen sie sich aufgehoben. Und keines kann sagen, wie es ins Allerheiligste gelangte. Hinter den Ältesten ist in weiten Bogen das Gestühl der 144.000 aufgestellt. Uraniel könnte wieder bitten, ob die Ursonne nicht ein wenig zur anderen Seite zu wenden wäre. In Klammer siehe Kapitel 7, 127. Diesmal wegen ihres Lichts. Er denkt eben an die einst kindliche Frage. Nun erkennt sein reif gewordenes Empfinden den heiligen Zusammenhang. Die sieben Fackeln lodern hell, Kerzen, Symbole, Geräte funkeln, dass sogar die ersten ihre Augen schließen müssen. An den vier Herdsäulen, die auf Löwenfüßen ruhend, die glänzende Alabasterplatte tragen, sind die Zeichen der Wächter, und an den vier Herrschaftssäulen jene der Ältesten sichtbar geworden. In der Höhe der Opferschale verbinden die vier Säulen goldene Ketten, deren jede 24 Glieder zählt. Ebenso führt von Gefäß zu Gefäß der Fackeln je eine siebengliedrige Goldkette. Damit ist der heilige Stuhl geschlossen und durch die Verbindung der vier Säulen überhaupt der gesamte Hochsitz Urs. Zu welchem Stuhl, Herd und das Gestühl der Sadhana, Fürsten, Wächter und Ältesten gehören. Eine lange Kette aus 144.000 Gliedern zieht sich von Pfeiler zu Pfeiler innerhalb des Allerheiligsten hin, die rechts und links am geteilten Vorhang endet. Auf diese Weise ist auch das Gestühl der 144.000 dem Hochsitz zugehörig. Jedes Glied dieser Kette trägt ein Zeichen. Nun beginnt Ur mit der zweiten Lehre in der fünften Tagesstunde. Meine Sadhana und Stuhlersten, wie ich euch von nun an nennen will. Wollt ihr verstehen, was ich offenbare. So bedarf es mancher Wiederholung, zumal nur ihr Ersten dessen Zeugen waret. Seht, am Weisheitstage gab ich euch eine vierfache Weihe, obwohl der vierte Tag noch nicht gekommen war. Ihr hattet eine starke Verbindung mit mir hergestellt und auch immer wahrgenommen, dass bei jeder Weihe ich als Hochpriester Melchisedek wirkte. Ich sagte, nichts hebt diese Weihe auf, sie bleibt im Hochamt meines heilig wahren Priestertums. In Klammer siehe Kapitel 27. Nun vollzieht sich eine gleiche Weihe an den Wächtern, Ältesten und der vierten Stuhlgruppe. Denn noch diese Stunde soll zeigen, ob und wie ihr alle sie anwenden könnt. Ur beruft die Wächter und Ältesten vor den heiligen Herd. Im Hochamt erhalten sie die vierfache Weihe. Ein mächtiger Lobgesang beschließt die Feier. Ur fährt in seiner eigentlichen Rede fort. Meine Kinder, nicht umsonst tragen nun Fackeln, Pfeiler und Säulen Ketten. Und so wenig sie ein Kind zerreißen kann, so wenig wird die Weihe aufzuheben sein, die ihr erhalten habt und die noch auszuteilen ist. Am wenigsten ist meine Heiligkeit anzutasten. Ihr habt dem Taturjahr schon so viel selbst gegeben, dass sogar während der Schöpfungsfreiheitsprobe ein Fall allein dieses Kindes eigenen Teil vom Tagessegen trennen wird. Mehr aber nicht. Das Gedankejahr legte dieses fest und wurde am Ernsttag offenbart, als ich die entsprechende Wahrung dem Fürsten Muriel Pargua übergab. Da sagte ich, dass ich mein Wesen aus dem zwingenden Muss der mir selbst gestellten Schöpfungsaufgabe, dem Kindwerk weihen, notfalls entblößen will, werde und kann, wenn die Folge des Freiheitsgesetzes das Muss rechtfertigt. Aber niemals unterliegt diese Muss zugleich eine Entblößung meiner Heiligkeit, demnach auch nicht eurer Weihe aus meinem Priestertum. Gewiss könnte sogar eins von euch die Weihe von sich schleudern, indem es seine Handlungen nur auf das Freiheitsgesetz stützt und die erst anerkannten Bedingungen zur Seite stößt. Die Weihe an sich wird aber dadurch nicht zerstört, nicht einmal aufgehoben, denn was ich geordnet habe, bleibt in Ordnung ewiglich bestehen. Das tut das Souveräne meiner Heiligkeit. Nun versteht ihr Fürsten, warum ich am vierten Tag zuerst in eure Häuser ging. Ihr habt euch von jedem Tag ein gutes Werkmaß angeeignet. Und richtig war, dass ihr andern bei der Arbeit auf die Anleitung der Fürsten, auf mein Gebot hörtet. Ihr sollt bald so weit sein, den Nachkommenden meine Gebote zu vermitteln, als wäre es mein persönlich gesprochenes Wort. Wer in rechter Demut die Worte eines von mir erleuchteten Kindes annimmt, hat meine Stimme aufgenommen und weiß, dass es eine Quelle ist, aus der die Wahrheit fließt. Das stellt den Aufnehmer baldigst auf die gleiche Stufe, auch mein Wort im Herzen zu empfangen und gesegnet abzugeben. Das ist in die vierfache Weihe einbezogen, denn aus meinem Priesterherzteil kommt die Befähigung zur priesterlichen Rede und mancher Geheimnisoffenbarung. Damals gab ich euch Ersten einige Winke über mein Schöpfungsbuch und über die Büchlein, in die der Kinder Leben einzutragen wäre. Nun ist die Zeit gekommen, wo die Kindbüchlein und für euch Stuhlersten noch manches andere Buch bereit zu legen sind. Da haben Heiligkeit und Weihe Hand in Hand zu gehen, weil das Gute billig einzutragen ist, während Böses aus der Freiheitsprobe schwerlich selbst geschrieben wird. Dennoch darf's nicht unterbleiben, meine Langmut soll dann die Schöpfungswidrigkeit bedecken und beschönigen. Auch bei einem Fall können zwei Gefühle wirken, Bosheit oder Scham, und beide suchen die Verhüllung. Beim Letzteren ist nicht viel verloren und das tragen die Befehlsengel ein. Fragt ihr aber, was sie in den Büchlein festzuhalten haben, da sage ich euch gleich ein Hauptgebot. Traget das Gute ein, denn das Böse prägt sich selber seine Schrift. Und das bewirkt obendrein die Gnade. An Wichtiges erinnere ich. Am Geduldstag sagte ich, dass Prinzip und Ziel aus dem ganzen Ursein kommen und folglich so zum Ursein hinzuleiten haben und dass ihr in eurem Geist und Seelenwesen auch nach der Sehnsucht eurer Herzen die anbildhaften Wesenssubstanzen besitzt, wie ich sie aus den drei Wesenheiten Priester, Gott und Vater, dem Kind und Jahrwerk überschrieb. Wohl besitze ich allein die Fülle aller Dinge, doch die euch überlassenen Substanzen, ja, aus denen ihr gemacht seid, sind strukturell in nichts unterschiedlich jenen mir vorbehaltenen Substanzen. In dieser Hinsicht seid ihr vollkommen meine Ebenbilder. Doch kein Kind kann im Entferntesten an meine Stelle treten. Und zu eurem puren Heil bleibt der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf bestehen, damit ihr Urkinder werdet. Das ist allein durch vollste Anerkennung meiner Bedingungen auf dem freie Wille Weg und dessen Erprobung zu erreichen. Hättet ihr schöpferische Substanzen aus meinem Machtprinzip erhalten, könntet ihr mitschaffende Schöpfer werden und würdet nicht nur befähigt sein, selbstständig zu handeln. Doch so wenig sich ein Kind sein Leben selber gibt, so wenig ist es schöpferhaft. Eure Befähigung untersteht meinen waltenden Bedingungen. Sie gelangt aber zur fortgesetzt sich steigernden Seligkeit, je mehr mir ein Kind seinen Willen opfert. Was ich als Schöpfer im Prinzip gestalte, kann ich allein zum Ziele führen. Was zwischen Prinzip und Ziel verankert liegt, wird den Kindern stufenweise überlassen, wie sich die Entwicklung aneinander reiht. In diesem Zusammenhang und je höher jedes steigt, umso vollkommener ist die Verbindung mit mir herzustellen und reicht dann die Erkenntnis über Schöpfungstage weit hinaus. Das Symbolhafte meiner vier Wesenheit durch die vier Lebensbäume am Brunnen vor dem Heiligtum zeigt euch genau die Wichtigkeit des Gesagten an. Kraft, Gewalt und Stärke überließ ich euch, aber die Macht meines Urschöpfertums bleibt ewig mir allein reserviert. Niemand soll Gelüste nach der Frucht des ersten Lebensbaumes haben. In Klammer 1. Mose 2, 9 und 12. Er ist das Wahrzeichen meiner heiligen Urpersönlichkeit. Wer das befolgt, hat sich im Prinzip den gerechten Bedingungen unterstellt. Die Bedingungen auch werden durch das Ziel solche Kinder krönen. Auf dieser Folge beruht die Freiheitsprobe. Denn sollt ihr wirklich Urkinder werden, muss es euch belassen sein, aus der schöpferischen Fähigkeit Prinzip und Ziel zu erkennen. Zwar umfasst das nicht mein gewaltiges Urprinzip und Urziel, es ist ein Teilchen, dennoch jenes Wichtigste, daran euer eigen persönliches Prinzip und Ziel anzuknüpfen sind. Greift ein Kind darüber hinaus, so fasst es nach dem ersten Lebensbaum, womit es nicht allein mit der erhaltenen Befähigung zufrieden ist, sondern rechtmäßig mein Urprinzip erlangen will. Solcher Fall würde den schon erwähnten Schattenteil nach sich ziehen. Schöpfungsopfer und Opferträger müssten also damit zur gesetzlichen Notwendigkeit werden. Nun habt ihr ein schönes Werk vollbracht, das in allen Punkten vor meinem Hochsitz die Rechtfertigung bekam. Durch die stets bedachte Aufbauordnung regierten nahezu von selbst die Bedingungen das freie Recht. Also besitzt auch euer Tun den Wert der Ewigkeit. Was aus pur eigenem Kindwillen geschieht, hat keinen festen Grund. Es fällt der Vergänglichkeit anheim, ehe es zur Lebenswahrheit wird. Ihr seid nun nicht mehr nur die Ersten durch die Weihe, sondern auch aus euch selbst. Unberechtigt bliebe, wollte jemand sagen, ja, sie sind von Ur zuerst erschaffen, sie können daher mehr vollbringen. Geschähe so die Wahl, wäre ich ein ungerechter Ur. Gewiss sollt ihr führend bleiben, doch nach der Maßgabe vom selbst erreichten und erworbenen. Ich gebe stets zuerst, doch die Gabe muss das Kind als Eigentum erringen. Ihr vier ersten Gruppen, einschließlich Sadhana, seid eine gewisse Verkörperung des ersten Schöpfungsfundaments, während alle kommenden dem zweiten Fundament gleichen. Allein. Mein Urwerk stützt sich auf beide Fundamente. So erhalten beide die kleine Zahl der Großen und die große Zahl der Kleinen in jeder Hinsicht gleiches Recht und gleiche Pflicht. Diese Erkenntnis ist eure stärkste Waffe, die Freiheitsprobe zu bestehen. Denn zu wissen, den durch meine Allmacht geheim gelenkten, schöpferischen Impuls zu besitzen und dass es trotz dem Vorrang eine Gegenüberstellung gibt, Schöpfer und Geschöpf oder Vater und Kind, erzieht euch zu wahrhaft gerechter Demut. Dass ihr meine Schöpfungsbeauftragten seid, ist eine Werksangelegenheit für sich. Wie ich mein Ursein, den Schöpfer, um euretwillen in den Mantel des Priester, Gott und Vaterherz Teiles Hülle, so sollt ihr den nachgeborenen Kindern gegenüber eure große Erstgeburt in den Mantel der Erkenntnis stecken und den Schöpfungsauftrag durch die leuchtende Demut sichtbar werden lassen. Nun wird der vierten Gruppe ihr Stuhlamt übergeben. Darum kommt vor mein Angesicht. Rechts des Herdes stellen sich der erste und zweite Wächterengel, dahinter die vier ersten Fürsten und 12 Älteste auf. Zur linken Sadhana und die anderen Wächter, Fürsten und Ältesten. Zwischen diesen, vor dem heiligen Herd, sammeln sich die 144.000. Ihre Gewänder sind herrlich weiß, silbern die Säume, Gürtel, Schuhe, die Sterne auf den Häuptern, die Zeichen auf der Brust. Ur beruft sie durch ein Hochamt, und nachdem sie ein ernstes Ja gegeben haben, werden sie zu Befehlsengeln auserwählt, die die heiligen Bedingungen in Raum und Zeit des Taturjahres hinauszutragen und das Gesetz des freien Willens zu schützen haben. Das Hochamt ist vorüber. Melchisedek gibt das Schöpfungsbuch auf seinen Platz zurück. Seine gnadenvollen Augen, in Kraft und Sanftmut unaussprechlich leuchtend, gleiten segnend über alle Kinder hin. Feierlichste Stille herrscht im hochgewölbten Raum. Ruhig schwingt die Opferschale, Das Feuer vom silbernen Teller brennt unentwegt. Was geschieht in dieser Stille? Die Engel tragen es im Herzen. Ein Mensch könnte es nicht ganz verstehen, wäre ihm es auch enthüllt. Uhr schreitet einmal ungesehen durch den Raum. Niemand sieht, was seine Hände schaffen. Doch der Dank der Erwählten bleibt weder ungehört noch ungesehen. Bittend strecken sie die Arme aus. Der Allherr wolle mitten unter ihnen sein. Nicht einmal der heilige Herd soll trennen. Ur kommt. Königlich steht er hoch erhaben da, umgeben vom wogenden Weiß und Silber. Ur Emanuel. Der Ruf, das All erschütternd, braust mit Dank, Lob, Preis und Anbetung zu ihm empor, bis sich am Ende alle Häupter unter einer Flut von Güte neigen. Eine Wandlung geschieht. Als sich die Häupter heben, da ist's der gute Vater, der auf sie freundlich niederblickt. Reine Kindesliebe hat den Schöpfer, Priester und Gottteil zugedeckt. Wie das möglich ist, erklärt Ur in einer kurzen Rede. Danach besichtigen sie die Stadt. Ur nennt sie seines Lichtes und Angesichtes Sitz. Licht heilig. Alle Häuser weit und segnet er, alle Sonnen des zweiten, dritten und vierten Ringes und kehrt am Ende der Wanderung von Licht heilig bei Raphael ein. Er sendet den Fürsten voraus, dass er das Haus bereiten soll. Michael bittet, er möchte Raphael behilflich sein. Sanft, aber unergründlich ist Urs leises Lächeln. Er sagt: Du tust recht, mein Michael, der Liebe beizustehen. Du wirst am sechsten Tag noch heilig solches Amt erfüllen. Hoch erfreut eilen beide Fürsten fort. Beim großen Liebemahl dienen Befehlsengel der Raphael-Gruppe. Brot und Wein wurden von Raphael und Michael, Früchte und Blumenschmuck von Agralea und Elia herbeigebracht. Vor Ur steht ein Goldteller mit Früchten von seinem ersten Lebensbaum. Herrliche Lebenswinke teilt Ur aus, dass selbst Sadhana meint, des Vaters Nähe noch nie so selig gespürt zu haben. Oritam reicht das köstliche Brot auf goldener Schale dar. Ur liebkost den Wächter und fragt: Oritam, Du gibst mir Brot? Weißt du nicht, dass umgekehrt es schöpfungsrichtig ist? Mein Wort ist das wahre Brot für alle Kinder, dass sie mein Leben in sich tragen lernen. Was reichst du mir? Ich bin allein das Lebensbrot. Jedem gilt die Frage. Oritam besinnt sich, indem er das heilige Angesicht betrachtet. Dann erwidert er: O Vater Ur, du hast recht. Mir steht nicht zu, dir ein Brot zu reichen. Doch mit diesem hier dürfen wir ein gutes Mahl im Haus der Liebe mit dir halten. Du belehrtest uns über Gabe und Rückgabe. Und so betrachte denn das dargereichte Brot als unsere Liebe, die wir mit Danksagung für deine Güte wiedergeben. Dass ich es war, nimm als eine aus Liebe und Demut dir wohlgefällige Tat entgegen. Eine gute Antwort. Jeder ist damit einverstanden. Aber noch eine Probe muss Oritam über sich ergehen lassen. Ur fragt weiter. Die Atareus und eure Wächtersonnen sind von meinem Urzentrum am weitesten entfernt, während die Sonnen aller übrigen Ersten am nächsten kreisen. Wünscht du eure Sonnen näher? Ihr habt in der mit dem Liebemahl begonnenen sechsten Tagesstunde fast ausschließlich euren Dienst bei mir und bleibt da wenig Zeit, euch auf euren Sonnen umzutun. Aber sie sind bestens zu betreuen. Jeder prüft. Doch das Resultat ist erst verschieden. Oritam kämpft zwischen Wunsch und Schau. Hat der Vater nicht freigestellt? Ihr Wirkungsfeld in den Nahbereich des Urzentrums zu leiten? Die Erkenntnis siegt. Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, ohne dich gäbe es keine Sonnen in ihrer Pracht und Herrlichkeit. So bist du allein unsere schönste, heiligste und wahrheitsvolle Sonne. Haben wir also dich, so bedürfen wir in Ewigkeit keiner raumgesetzten Sonne. Hast du aber unsern Lichtern, jenen Fernen, uns nicht klar erkenntlichen Platz gegeben, so wird der Wohl der Allerbeste sein. Darum wollen wir über alle sichtbaren, noch so herrlichsten Sonnen dich erheben als unsere einzig wahre, heiligste Urlebenssonne.